Herzlich willkommen bei Musikerleben oder Musikerleben, dem Podcast, der dich in die wunderbare Welt der Musik entführt und in dem wir dir helfen wollen, die Hürden, die sich manchmal auf dem Künstlerweg zeigen, Stück für Stück wegzuräumen und dich ein bisschen zu unterstützen auf deinem Weg. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zur aktuellsten Folge, zur neuesten Folge Musikerleben und Musikerleben. Wir sind heute nicht alleine. Mir gegenüber sitzt nicht nur die Heike, hallo liebe Heike,
hallo,
sondern auch der Jun.
Guten Tag.
Der Jun, der arbeitet für uns in der Musikschule als Musiklehrer. Ja, und am besten, du stellst dich einmal vor. Wir freuen uns total, dass du da bist.
Hi, mein Name ist Jun. Ich habe auch einen Künstlername, der heißt Korjun, falls ihr Interesse habt. Ich bin ein leidenschaftlicher Klavierspieler, aber ich spiele eigentlich auch gerne andere Instrumente wie Querflöte, Orgel, wenn es sein muss, Schlagzeug, Dings. Und ja, ich bin sehr froh, bei euch hier ein Gast zu sein und über das Thema zu sprechen.
Ja, herzlich willkommen.
Danke.
Multiinstrumentalist also.
Quasi.
Gut zu wissen. Wir werden auf jeden Fall deine ganzen Kontaktdaten einfach in den Shownotes mal verlinken. Dann können die Leute sich auch vielleicht über dich nochmal genauer informieren. Jo. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir uns direkt, glaube ich, über unseren Podcast unterhalten. Direkt am ersten Tag.
Mhm.
Und da hattest du die Idee, über das Thema K-Pop zu sprechen. Und ich habe wirklich null Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, was K-Pop ist. Man hat natürlich schon mal was im Fernsehen gesehen und so, aber ich habe gedacht, super geile Idee, lass uns da einen Podcast draus machen, denn es gibt bestimmt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine Ahnung haben, was denn K-Pop überhaupt ist.
Oder teilweise auch Fans, wer weiß.
Ja, also ich hätte ja auch vornherein sagen sollen, wahrscheinlich, dass ich aus Südkorea komme. Genau, das hätte ich eigentlich sagen müssen.
Alles gut.
Ja, also ich bin, wie gesagt, aus Südkorea. Ich bin auch in der Hauptstadt geboren. Gelebt habe ich etwas südlich von Seoul, genau. Gekommen bin ich nach Deutschland im Jahr 2003. Mhm. Und genau, da bin ich dann hier in die Schule gegangen, studieren. Und das mit K-Pop war immer so ein Thema für mich als Südkoreaner. Ja, das wird doch, würde eigentlich schon schön, wenn K-Pop halt weiter verbreitet wird. Aber irgendwie nach Zeit zu Zeit habe ich gemerkt, ach, das wird von sich alleine ziemlich berühmt. Angefangen mit Psy, kennt ihr vielleicht das mit Gangnam Style? Ja. Das war irgendwie erster Hit, was ich so gesehen habe. Das wird jetzt, oha, so weltweit bekannter. Und dann kamen so ein paar Sachen und dann Garde ist halt richtig halb. The BTS kennt ihr wahrscheinlich oder bestimmt vom Hören zumindest. Genau, und ja, dann darüber können wir gerne mal heute sprechen.
Mega cool. Das heißt, K in dem K-Pop steht für?
Genau, also K-Pop, davon bedeutet die K einfach Korea und ja.
Kannst du mal sagen, was der große Unterschied zwischen, also Popmusik kennen wir auch aus der westlichen Welt sozusagen, kannst du mal sagen, was der große Unterschied zwischen K-Pop und dem normalen, den wir jetzt hier vielleicht kennen, Pop ist?
Ja, also das Besondere an K-Pop ist, wir nennen das auch als visuelle Musik. Das heißt, bei K-Pop ist nicht nur die Musik wichtig, was man hört, sondern auch das, was man sieht. Dementsprechend Performance inklusive Tanz und Akrobatik, Choreografie ganz genau, sowas halt. Und ich glaube, das ist das wesentliche Unterschied oder der wesentliche Unterschied zwischen K-Pop und normaler Pop, was ihr kennt.
Echt? Mhm. Ich habe gedacht, dass der große Unterschied ist, dass es nicht auf Englisch ist, sondern auf Koreanisch.
Das ist so ein Thema auch, weil in K-Pop-Lieder, da kommt nicht nur Koreanisch, sondern auch ganz viel Englisch. Aha, also okay. Wenn ihr mal irgendwann mal Interesse habt, koreanische Lieder zu hören, da werdet ihr auf jeden Fall viele englische Sätze auf jeden Fall auf einmal zu hören bekommen können.
Okay. Ja. Und ist das richtig, dass K-Pop eine Mischung aus ganz vielen Musikstilen ist, also Hip-Hop, Pop und so weiter?
Genau, ja, das stimmt auch. Also in einem K-Pop-Lied, ja, das ist kompliziert zu sagen. Ich sag mal, es gibt auch bestimmte Genres, aber natürlich, K-Pop will ja auch möglichst viele Zuhörer, Zuschauer sammeln. Das heißt auch, das heißt halt alle interessante Sachen da reinzumischen. Das heißt, ja, in K-Pop ist meistens auch so, dass in einem Lied auf jeden Fall Rap zu hören ist. Mhm. Das Ding ist, K-Pop-Gruppe, also es gibt ja viele Girl-Groups oder Boy-Groups und ja, es fängt an mit 3 oder 4 Mitglieder bis, es gibt auch eine Gruppe bis 12, 13 oder sogar mehr. Und da ist, da gibt es halt die Members, nennen wir, die halt immer für etwas zuständig ist. Mhm. Ja, der am besten singen kann, ist natürlich für Vocals zuständig. Der rappen kann, ist für Rap zuständig. Es gibt auch der etwas weniger sowas kann, aber sehr gut tanzen können, ist dann auch für Tanz zuständig. Dann sieht man das halt solche Leute mehr auf der Bühne halt. Mhm. Ja.
Das heißt, es gibt nicht den K-Pop, sondern man kann dann innerhalb des Genres auch nochmal so Unterkategorien machen.
Genau, ja.
Okay.
Ganz genau.
Aber ein Lied hat in der Regel auch alle Facetten, also ist nicht nur Mainstream so Popmusik, sondern das hat auch Bestand, ein Stück an sich von einer Gruppe hat meistens auch Rap, Pop, soulige Sachen oder auch ruhige Balladenteile oder so, habe ich verstanden. Ist das so?
Ja, das ist auch so eine Sache. Selbst in Ballade kann ja immer irgendwie Rap drin sein.
Ja.
Das heißt ja, das ist so eine Diskussion eigentlich. Wenn irgendjemand auf eine Group, Girl Group oder Boy Group steht und ein Stan von einem bestimmten Mitglied und die wollen natürlich, dass dieses Mitglied viel irgendwas macht. Aber es deswegen passiert auch manchmal, dass irgendjemand in einem Lied sehr wenig dabei ist oder dafür in einem anderen Lied mehr dabei ist. Mhm. Ne, die versuchen das halt irgendwie so ein bisschen zu balancieren.
Ja.
Aber ja, das ist dann so eine Sache von dem Management, wie die das alles organisieren. Und natürlich gibt es Leute, die damit ein bisschen unzufrieden sind, aber die sollten das eigentlich ein bisschen regulieren, damit das dann zum Beispiel beim nächsten Debüt oder Comebacks dann ein bisschen anders aussieht. Sowas, ja. Mhm. Das, ja, genau.
Jetzt sagst du schon, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gruppen, Girl Groups und Boy Groups und so weiter. Mhm. Wie finden die sich zusammen dann?
Das ist eine interessante Sache. Ganz früher war es so halt, wir nennen das immer so erste Generation K-Pop. Mhm. Da war es halt so, dass wirklich Leute auf der Straße wirklich die Künstler entdeckt haben.
Mhm.
Ich glaube, am Anfang war es so, die haben eher, ich sag mal so, hübschere Menschen ausgesucht, die dann auch für das Visuelle als Gutes beitragen. Aber immer nachhinein, wir nennen jetzt sogar 5. Generation K-Pop, da haben wir schon ganz viele Leute, die sehr gut singen können, rappen können. Das heißt, die bewerben sich quasi bei den Managements oder diese Firmen, nenne ich das. Oder Management.
Sind das Casting-Agenturen so in der Art?
Das ist, ihr müsst das euch vorstellen wie eine Schule.
Ah ja, okay.
Die bewerben sich und es gibt auch natürlich Casting, das ist immer unterschiedlich, je nach dem Management. Und dann bewirbt man sie sich und dann fängt man halt dort an. Dann lernt man dort alles. Mhm. Vom Singen, man bekommt auch so Kurse oder Tanzen. Die lernen das wirklich wie in der Schule. Die lernen auch die Fremdsprachen, damit die dann, falls die irgendwann in Japan, keine Ahnung, so weiterkommen und dort auch Musik machen, damit die dann auch auf Japanisch was machen können.
Mhm.
Genau, also die werden dann dort halt ausgebildet quasi.
Mhm. Ist das wie eine Schule, eine Vollzeitausbildung, wo es am Ende auch einen Abschluss gibt? Oder wie muss ich mir das
Also vorstellen? Abschluss in dem Sinne von Debüt.
Ja.
Aber das ist ein ziemlich schwieriges Thema, weil es gibt weil es auf jeden Fall sehr, sehr viele junge Leute gibt, die das möchten.
Ja.
Aber es gibt am Ende nur sehr, sehr wenige, ja, die weiterkommen und Debüt machen können. Aber trotzdem, von den ganz, ganz vielen Gruppen, die Debüt machen, die gehen nach kurzer Zeit so unter. Weil, ja, es gibt, wie gesagt, sehr viele Groups. Mhm. Ich glaube, ich kenne nicht mal alle.
Mhm.
Und ja, das ist so eine... Schade eigentlich, schade, ja.
Muss man bezahlen für diese Ausbildung?
Da bin ich ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich glaube schon, dass man was bezahlen muss, aber, ja.
Und dann ist das quasi nach der Schulausbildung, bewerben sich die jungen Leute dann dahin oder wie geht das dann?
Viele machen das parallel, also mit der normalen,
okay,
Schule,
mhm,
und dann dieser in Management alles zu lernen.
Aha, okay,
genau.
Doch, das ist ja
weil,
auch.
Genau, die wollen dann auch in normalen Schule Abschluss machen mit Abitur, koreanischer Abitur und dann auch Unis gehen. Genau, ja. Okay. Also es gibt, ich glaube, ziemlich wenige, ich sag mal, junge Leute, die wirklich aufgeben das mit der normalen Schule, mit dem Abitur, dass sie dann richtig konzentrieren auf K-Pop. Das gibt es ziemlich kaum, weil die jetzt auch langsam lernen, ach, das muss nicht unbedingt der einzige Weg sein,
ja,
so einen Plan B oder Plan C zu haben.
Ist schon gut.
Und die machen das meistens parallel.
Aha,
ja.
Okay. Und die haben, ich habe, glaube ich, irgendwo was gelesen, als ich mich vorbereitet habe, so ein bisschen was gelesen habe, dass die Millionen Zuhörer, Zuschauer bei Konzerten haben, die aber online stattfinden. Also, dass wirklich weltweit Konzerte gegeben werden, die aber dann eben online stattfinden und nicht sozusagen in einer Halle oder Präsenz oder so.
Ich weiß nicht, ob das, wovon du gerade sprichst, das mit Corona zu tun hat.
Ach so, okay, das weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob das in diesem Zeitrahmen dann war, das weiß ich nicht, aber...
Also vielleicht dazu könnte ich kurz was erzählen. In Korea gibt es im TV-Sender, es gibt ja auch viele, genau, TV-Sender, es gibt immer so einmal in der Woche so eine Musikshow.
Ah.
Jede Woche.
Okay.
Und diese K-Pop-Künstler... Die kämpfen halt darum, dass die dann in dieser Show auftreten zu können.
Ah, okay.
Und genau, und da sind die eigentlich fast jede Woche zu sehen, wenn die ein bisschen berühmter geworden sind oder ganz neu rausgekommen und die Management hat dann so ein bisschen Hotspot, nennt man das, so ein bisschen Hotspot gegeben hat oder so ein bisschen, ne, durch die Werbung, genau. Und dadurch kann man eigentlich schon fast jede Woche die K-Pop-Gruppe sehen. Und ich glaube, das, was du sprichst, war halt in Corona-Zeit.
Ja, das kann sein.
Genau, wo solche Besuche halt nicht stattfinden,
genau, okay,
durften.
Online,
genau, deswegen Online-Sachen, ja.
Okay, aber die haben schon eine riesengroße Fanbase auch, ne, teilweise.
Ja, ja, im Moment schon ziemlich viel, ja.
Das ist so, wie sagt ihr in Korea, es kommt die Welle? Nee. Da gibt es so einen Begriff, dass es eine Welle machen soll mit der Kunstform K-Pop sozusagen.
Okay, ich weiß gar nicht, welche Welle.
Nee, ich hatte da irgendwie was gehört oder gelesen, irgendwie, dass man darüber spricht.
Ich weiß nicht, ob du das meinst, aber es gibt so eine... so ein, ich sag mal, künstlerische Welle. Wir hoffen halt, dass K-Pop berühmter wird,
ja,
und dass diese koreanische Welle quasi über die ganzen,
genau,
Welt
meinte,
quasi...
Genau, das meinte ich.
Ach so, ah, okay. Ja, das ist eigentlich so eine Metapher dafür, dass...
Das bekannt zu machen.
Genau, bekannt zu machen, ja. Diese, okay, Welle für den vielleicht immer größer,
okay,
wie weiß
ich. Es liegt also eine große Hoffnung darauf, dass,
genau,
sich das weltweit ausbreitet.
Genau.
Ja, hat ja auch wirtschaftliche Aspekte, ne?
Oh ja.
Also,
oh ja. Also WTS, ich habe übrigens heute Morgen mitbekommen, dass die WTS gerade ein bisschen pausiert, weil die Jungs jetzt mal den Militärdienst machen müssen. Das ist ja leider... Pflicht in Korea.
Okay.
Aber dazu gab es mal richtige interessante Artikel, was ich mal gelesen habe, dass diese Jungs wirklich viel beigetragen hat. Also so einen finanziellen oder wirtschaftlichen Ansicht,
ja,
dass die auf jeden Fall viele Tourismus nach Korea gezogen haben. Und ja, natürlich auch was Musik angeht.
Ne? Der hängt ja unglaublich viel dran. Mhm. Klar. Ja. Angefangen von Kameramännern über Studios, die das aufnehmen und produzieren.
Genau.
Merchandise-Artikel, T-Shirts.
Die waren in den Billboard-Charts. Also,
ja, Wahnsinn.
Ne? Ja, und vor allem
sozusagen mehr oder weniger erste außeramerikanischen, dass die relativ lange auf Platz 1 der Billboard-Charts waren.
Ja, ja,
ja. Ja, und vor allem einer von den BTS sogar dabei Fußball-Weltmeisterschaft gesungen hat.
Okay.
Bei der Eröffnungszeremonie. Ja. Da war ich schon ziemlich stolz drauf.
Okay.
Ja.
Mhm.
Das verstehe ich. Und man möchte natürlich so ein bisschen Aufmerksamkeit auch aufs Heimatland legen. Und davon profitieren ja alle am Ende des Tages.
Ja, das
jetzt
ist
kann man natürlich sagen, oh, der wird gecastet und das ist nicht so real, wie so eine Band, die sich so findet. Das gehört dann bei K-Pop, glaube ich, so dazu. Und wir haben das ja auch so angenommen. Früher in den 90ern, da gab es ja auch nur Boygroups und Girlgroups und die waren alle gecastet.
Na klar.
Dahinter steht dann ein großes Management. Genau, und dann kommen dann 100 Leute
Westlife.
Und dann können es nur 4 Leute schaffen.
Oder hier,
so ist es halt.
Die anderen.
Ja.
Alle.
Ja, Backstreet Boys, Kids on the Block, da weiß ich noch, da war ich ja noch ganz klein. Mhm. 1988 oder so habe ich mir noch von meiner Mama so eine Jacke machen lassen und da hinten noch so Sprüche draufschreiben lassen, damit ich bloß so aussehe wie die Jungs von New Kids on the Block. Wahnsinn.
Ja.
Naja, und natürlich, es ist ein Business.
Ja. Was ich gerade so im Kopf habe oder was mich gerade so bewegt, jetzt sind die Künstler, diese K-Pop-Künstler ja alle relativ jung, alle wunderhübsch anzusehen, ganz zarte Personen sozusagen. Wie geht's denn da weiter? Du sagst fünfte Generation. Wie geht's denn dann da weiter? Also wenn du sagst, das wird natürlich gemacht, um den Leuten auch was visuelle Reize zu geben natürlich und da auch die Leute zu ziehen.
Mhm.
Wie ist denn das dann? Wie geht's denn dann weiter? Wenn die jetzt so entwachsen sind, wenn die nicht mehr 14 sind, sondern jetzt mal 25 oder 30?
Ja, also wir gehen ja zu der, so eine kreative Ebene, wo, ich sagen muss, ich weiß ja auch nicht, wie das weiter, fließen wird, diese Welle.
Ja, ja.
Aber diese Generation, also ich persönlich finde, man gibt es viele Leute, die gut singen können.
Mhm.
Und es ist immer so angesagt, wie finden wir solche, talentierte Menschen, die wir wirklich zur nächsten Generation weiterführen und damit die dann auch, hoffentlich weltweit bekannter werden. Und das ist halt so eine Sache, die wirklich wir mal in nächsten Zeiten mal schauen müssen. Es hat ja nicht unbedingt mit Korea zu tun, auch weltweit.
Nee,
wie wird das jetzt immer weitergehen? Und viele Groups haben auch meistens eigene Konzepte. Und passt das zu dem Zeitpunkt?
Mhm.
Oder es gab ja natürlich auch welche Groups, die viel zu, vierdimensional ist und ganz komische Musikstil. Solche waren am Anfang vielleicht ziemlich berühmt, aber nach kurzer Zeit gehen die wieder runter halt. Ne?
Mhm.
Und nicht, dass sowas wieder passiert, sondern dass eine Gruppe dann auch weiter berühmt bleibt. Das ist eine sehr schwierige Sache. Und wie es weitergeht mit 6. oder 7. Generation,
weiß man nicht mehr.
Genau, kann man jetzt nicht voraussehen, sage ich mal so.
Aber das Hauptaugenmerk liegt auf jungen Menschen.
Ja, und so.
Also 14, 15?
Ja, 14, 15 wäre vielleicht ein bisschen viel zu jung, wobei es gab schon jemanden, der 14 oder 15 schon Debüt hatte. Aber ich glaube so durchschnittlich, zwischen 18, 20, 21 so. Aber das ist so eine interessante Sache. So letztes Jahr bis vielleicht kurz vorher gab es ziemlich eine Welle, dass die Generation aus zweiter, vielleicht dritter Generation, dass die wieder Comebacks machen.
Mhm.
Da war ich sehr, sehr interessant für und habe ich auch sehr gefreut, zum Beispiel die Gruppe Kara wieder zu sehen. Vielleicht kennt ihr den nicht.
Mhm.
Die ist eine Gruppe aus 5 Mädels und auf die Musik habe ich in meiner Kindheit sehr, sehr gefreut. Und die haben vor kurzem wieder Comebacks gemacht. oder ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, Girls Generation, mein Gott, die hatten auch vor kurzem mal kurz Comebacks gemacht. Ich weiß halt nicht, ob die halt weiter musikalisch bleiben, aber auf jeden Fall diese Comebacks, worauf man sich freut.
Ja.
Und ich glaube, das wird auch manchmal passieren, ich glaube. Also, dass die dann dritte Generation, vierte Generation auch wieder mal, immer wieder mal kommen.
Mhm.
Und es gibt auch interessante Sendungen, die dann auch solche ältere Musikstil wiederfindet.
Mhm.
So aus vielleicht Nostalgie, was ich auch sehr gut verstehen kann. Und ja, das ist auch immer so eine interessante Sache.
Ja, K-Pop gibt es ja erst seit 1990 irgendwie so, ne? Also so alt ist K-Pop noch nicht,
ne? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin ja 88er Baujahr und in meiner wirklich ganz kleinen Kindheit, da habe ich tatsächlich dann zum ersten Mal dann über K-Pop gehört. Ja.
Ja. Jetzt kommen wir mal weg von dem abstrakten K-Pop sozusagen, aber was für oder wie wirkt sich denn K-Pop und deine Liebe zu deinem Land auch auf deinen Musikunterricht aus?
Ah, okay. Darüber habe ich noch nie wirklich so Gedanken gemacht eigentlich.
Ja, also sagst du zum Beispiel, wenn du jetzt Schüler hast oder so, weil du sagst, da gibt es auch eben visuelle Geschichten oder so, leitest du dann deine Schüler auch daraufhin an, auch auf die Performance zu achten oder... spielt das bei dir beim Musikunterricht jetzt gar keine Rolle?
Das ist eine sehr interessante Sache. Habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht. Ich unterrichte im Moment eigentlich ganz normal Klavierunterrichten.
Mhm.
Und ja, mit K-Pop hat das erstmal nichts zu tun. Aber ich weiß nicht. Also ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass ich irgendwann vielleicht auf einen Schüler oder auf eine Schülerin komme, dass diese Schüler oder Schülerin sehr gut singen kann und interessiert sich wirklich viel für K-Pop, da könnte ich vielleicht mal vorschlagen.
Mhm.
Weil, ja, stimmt, vielleicht eine Sache, die ich früher mal erwähnt haben sollte, es gibt ja zurzeit auch so Castings von koreanischen Managements, die auch im Ausland stattfinden.
Mhm.
Auch in Deutschland fand mal statt. Und vielleicht könnte ich, vielleicht, wenn ich jemanden finde, könnte
warum
ich
mal das nicht?
Wir werden
warum
Geschäftsideen werden.
Genau, Geschäftsideen.
Denn sowas könnte man ja tatsächlich machen. Ich weiß jetzt, es gibt in Düsseldorf zum Beispiel den Japan-Tag, wo es sehr, sehr viel Interesse gibt, einfach an asiatischen Dingen.
Mhm.
Da ziehen Kinder und Jugendliche hin zuhauf.
Mhm.
Ich war selber noch nie da. Ich war einmal in Düsseldorf, da war ich noch ein bisschen jünger.
Mhm.
Da war alles voll von interessierten europäischen Kindern und Jugendlichen, die nach Düsseldorf fahren, weil die auch Japanisch oder Chinesisch oder Koreanisch lernen wollen. Die lernen das auch zu schreiben, weil sie einfach da Bock drauf haben. Nicht, weil sie jetzt da eine berufliche, sondern einfach so Hobby.
Ja.
Und so kann ich mir vorstellen, dass wenn man jetzt sagt, ey, wir machen einen Workshop zum Thema K-Pop, wie singt man da, wie bewegt man sich, willst vielleicht sogar eine Aufnahmeprüfung oder an einem Casting teilnehmen, wir bereiten dich drauf vor, sowas kann man auf jeden Fall workshopmäßig mal anbieten, wenn da genug Nachfrage.
Das ist eine sehr interessante Idee, allerdings was mit Tanzen angeht, bin ich dann raus.
Ja, da müssen wir uns Unterstützung suchen, das ist aber ja auch ganz häufig. Dass es Experten gibt für die Musik und für den Gesang. Und auch da unterscheidet man ja zwischen Gesang und Klavier oder Instrumentalunterricht. Wird bei K-Pop, das ist eine gute Frage eigentlich, wird bei K-Pop viel Live-Musik gemacht oder arbeiten die viel mit Playbacks?
Früher war das immer mit Playbacks, weil ganz früher, ich rede jetzt von Anfang 2000, ich glaube, da waren die Leute wirklich eher für Tanzen, für visuelle Sachen. Da gab es tatsächlich meistens so Auftritte mit Playbacks, aber im Moment gibt es tatsächlich ziemlich viele Live-Auftritte. Es gibt auch sehr oft Hälfte-Hälfte.
Okay.
Hälfte Playback und Hälfte live,
ja.
Damit die dann zum Beispiel, wenn die an einer Stelle ziemlich heftig bewegen müssen wegen Tanzen,
ja.
Und dann, ne, dann switcht das immer so,
ja,
hin und wieder, ja. Ja,
zum Beispiel. Ja, cool. Aber das kann man ja mal im Hinterkopf behalten.
Mhm.
Bräuchten wir noch eine Tanzlehrerin oder einen Tanzlehrer?
Ja, also tatsächlich habe ich mal gehört, allerdings keine richtige Connections, aber dass in Essen zum Beispiel eine koreanische Dame gibt, die dann so ein Tanzunterricht gibt.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, ob das sowas zustande kommen könnte, aber wäre schon interessant.
Okay.
Kann ich vielleicht kurz mal eine Sache hinzufügen?
Ja, klar.
Als du mich gefragt hattest, ob früher auch K-Pop gab oder K-Pop lange Geschichte hat. Ich sag mal so, K-Pop hat schon lange Geschichte, aber warum ist das als K-Pop entstanden? Natürlich gab es auch in 70er, 80er auch so eine Groups, Girl Groups, Boy Groups, aber damals war ja dieser Begriff halt nicht ganz bekannt.
Ja.
Ne? Aber wirklich K-Pop, was wir, ich sag mal, erste Generation nennen, das ist dann ja tatsächlich so, so Mitte 90er, so Anfang 2000er, genau.
Gangnam Style ist da das bekannteste, oder?
Gangnam Style, ich glaube, das ist von 2010.
Ja, das ist noch gar nicht so lange, ne? Stimmt.
Ja, also, genau.
Ja.
Aber ja.
Da gibt es eine Statue, ne? Von diesem Gangnam Style.
Habe ich gehört, ja. Ich war selber leider noch nie da gewesen.
Ja, aber habe ich irgendwo gesehen, ne?
Ja, ja.
Wahnsinn. Ja. Weil das so einen Hype ausgelöst hat und so durch die, dieser Gangnam Style so durch die Decke ging und überall bekannt war.
Ja, für mich war das auch ein Schock, als ich, ich habe früher mit meiner Familie ziemlich gerne diese Sendung Wetten, dass gesehen und auf einmal war Sai da und ich so, was macht er denn da? Das fand ich sehr interessant und ja, da war mal wieder dieser Moment, ach, läuft Korea.
Ja, genau. ja, klar.
Ja,
klar. Aber auch da sieht man, das ist halt, also Musik hat halt auch immer natürlich nicht nur was damit zu tun, im stillen Kämmerlein für sich selber zu sitzen und da vor sich hin zu klampfen, sondern man muss auch vor die Tür gehen und im Zweifel zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, um entdeckt zu werden und dann, dass es dann irgendwie anrollt. Das hat nicht nur was mit Zufall und Talent zu tun, sondern es hat wirklich viel auch mit Connections, Netzwerken,
sich
trauen, vor die Tür gehen, Auftritte machen, sonst wird man auch nicht gesehen.
Genau, und deswegen nennen wir BTS ist eine Wundergruppe, weil bis vor, ich glaube schon bis 4-5 Jahren gab es die drei größte, bekannteste Managements, die heißen JYP, YG und SM.
Mhm.
Jeder wollte zu diesem Management, weil die dann bekannteste sind und die haben dann Hoffnung, dass die dann dadurch Debüt machen können. Aber diese BTS ist von einem Management, die HYBE heißt.
Mhm.
Und die waren damals noch nicht so ganz bekannt. So ein mittleres Label, sage ich mal so. Und durch diese Gruppe BTS ist diese Management auch jetzt eine der größten Managementsfirma geworden.
Mhm.
Und ja, das ist eigentlich total eine Glückssache. Ich frage mich auch, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass BTS so weltweit bekannt geworden ist? Ne? Das,
ja, ich glaube, es ist ganz, ganz viel Werbung. Natürlich auch.
Genau.
Ne? Und das überall promoten. Und
genau, promoten, Werbung ist auch ganz wichtige Sache, weil es gibt auch eine Girlgroup, die ich sehr gerne mag, die heißt Oh My Girl zum Beispiel. Und die gehört zu einer Management WM und diese Firma, soweit ich weiß, macht nicht so viel Werbung, Promotions und naja, ist auch so eine Sache. Ne?
Mhm.
Ja.
Also jetzt kann man ja einiges auch mal kritisch hinterfragen, weil wenn man K-Pop irgendwie googelt, dann kommt ja auch so ein bisschen der Punkt Knebelverträge. Die Leute müssen sich, wenn sie bei so einem Management in so einer Gruppe sind, dazu verpflichten, jahrelang da zu bleiben. Die müssen ganz viel Geld bezahlen für ihre Ausbildung und so, kommen aus diesen Verträgen nicht mehr raus. Aber ich glaube, da hat sich auch inzwischen ein bisschen was schon geändert, ne? Also das finde ich schon kritisch, so für mich als Person oder als Künstler, wenn ich dann da so festgenagelt bin und dann finanziell auch einfach nicht mehr da rauskomme.
Ja, das ist gerade ehrlich so eine Frage, worüber ich mich ein bisschen Gedanken machen muss. Ich komme jetzt so schnell nicht auf die Antwort.
Mhm.
Ja.
Ich glaube aber, dass wir das in Deutschland auch haben.
Wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten,
das ist,
ne?
Ja, dass es nur nicht so offiziell gemacht wird. Es gibt viele Exklusivverträge, auch mit kleinen Management.
Mhm.
ich hatte das auch mal hier in Herne, da habe ich eine Anfrage gehabt von so einem Management, da hätte ich keine Gigs mehr annehmen dürfen, außer Privatveranstaltungen. Aber ich hätte keine offiziellen Veranstaltungen mehr annehmen dürfen. Das sind typische Künstler-Exklusivverträge. Ich glaube, die sind leider üblich in der Musikbranche. Vielleicht wird das im Internet, K-Pop, da müssten wir jetzt natürlich alle nochmal in uns gehen und recherchieren, googeln. Vielleicht wird es da dem K-Pop so zugeschrieben, aber ich glaube, am Ende des Tages ist das, wenn du schon zu DSDS gehst, da schreibst du schon Verträge, ich weiß von Hochzeitssängern, die nur den dritten Platz gemacht haben, die kosten das Sechsfache von dem, was ich koste für eine Hochzeit, einfach weil die unglaublich viel an RTL und Vox abgeben müssen, weil sie diese Verträge unterschrieben haben.
Ja.
Und ich glaube, dass das leider üblich ist.
Ja, diese Verträge, das, ja, stimmt. Ja, man kann ja auch in mehreren Ansichten das sehen. Aber ich sag mal, die Managements wollen ja, dass die Künstler wirklich mehr Auftritt haben vor dem Publikum. Ne? Dann sind die auch ein bisschen anders zuständig als die Gruppe, die aus den anderen Managements, die zum Beispiel zu den kleineren Veranstaltungen gehen.
Mhm. Ne?
Und ja, genau.
Man muss sich halt gut überlegen, mit welchem Management möchte ich zusammenarbeiten.
Ja.
Bringen die mir jetzt auch einen Profit? Aber das gilt ja hier in Deutschland dann genauso.
Genau.
Bevor ich so einen Exklusivvertrag unterschreibe. Ich habe das nicht unterschrieben, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt unterschreibe, bin ich von denen abhängig. Sind mir die groß genug? Machen die mir genug Werbung? Das ist ja auch so eine Sache. Wenn ich mich jetzt denen, dann kann ich keine anderen Gigs mehr annehmen. Und dann, das muss man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen. Aber wenn ich einen Job annehme, ich sag mal, bei einem Arbeitgeber XY, bei der Druckerei um die Ecke, dann darf ich auch nicht für eine andere Druckerei noch nebenbei irgendwo arbeiten. Das ist ja schon als kleiner Arbeitnehmer auch schon so, dass ich mich meinem Arbeitgeber verpflichte, nur für ihn da zu sein.
Du unterschreibst halt einen Vertrag.
Und genau.
Ich finde es immer wichtig, vielleicht ist das auch ein Tipp für euch Hörer draußen, bevor ihr irgendwelche Verträge unterschreibt mit Management, mit Arbeitgeber, mit eigentlich mit allem, egal ob man einen Telefonvertrag unterschreibt oder was anderes, lest euch die Sachen durch und lest euch das Kleingedruckte durch. Und wenn ihr es nicht versteht, holt euch Hilfe. Ja. Und lasst euch da nicht von irgendwem unter Druck setzen, weil manchmal steht in so einem Vertrag eben was drin, wo man auch nicht so schnell wieder von rauskommt oder wo man auch hinterher einen Schaden hat, sowohl monetär als auch vielleicht psychisch. Ja, also wenn ich da irgendwie nicht mehr rauskomme aus der Nummer, kann das schon einschneidend sein für mein Leben.
Auf jeden Fall.
Also daher, ne, immer schön aufpassen, was ihr da unterschreibt. Ne?
Und wenn wir ganz kurz mal zurück zum Thema K-Pop kommt, ein Aspekt, was ich vielleicht noch erwähnen könnte. Ich habe mal vorhin diese drei bekanntesten Managements erwähnt, JYP, YG und SM. Wenn nur rein theoretisch, wenn ich jetzt von allen gecastet worden bin und ich habe die Auswahl, wohin möchte ich gehen. Die Managements haben auch öfters mal so einen eigenen Musikstil, was die machen. Zum Beispiel YG, die sind mehr frei, die lassen Künstler eher die Musik zu machen, die wirklich wollen. Und ja, auf jeden Fall nach solchen Kriterien kann man auch gehen. Genau, und zum Beispiel diese SM oder JYP, erstmal die CEO sind, die waren selber mal K-Pop-Sänger gewesen. Und deswegen kennen sie sich ja bestens aus. Und die bilden auch Leute aus in speziellen, vielleicht nicht speziellen Musikrichtung, aber dort sind die, ich sag mal, Ausbilder nicht wirklich kreativ. Ich sag mal, noch bevor die berühmt geworden sind, die müssen dann halt alles machen, was halt vorgeschrieben ist. Deswegen habe ich auch mal so lustige Sachen gehört von zum Beispiel Girls' Generation, die ich mal erwähnt hatte. Die Hauptsängerin, die hatte auch mal geweint, weil ein Lied, sie wollte das nicht singen. Aber das Komische ist, dieses Lied heißt G zum Beispiel, ist so ein Hit geworden damals. Und ja, sowas gibt es auch. Ne? Aber Hauptsache, was Vertrag angeht, könnte man vielleicht auch so ein bisschen aussuchen nach so Stil.
Ja, oder wer liegt mir, ne?
Genau, ja, wie die so Art und Weise die Managements machen. Ja. Kann man ja ein bisschen mitfolgen. Ja. Mhm.
Und hast du einen Tipp für die Hörer, wenn man sagt, man hat jetzt noch gar keine Idee, so was da alles passiert. Wie kann man da am besten suchen oder wie geht man da vor? Wie kriegt man einen Überblick, was es da alles gibt? Wie gibt es da eine Plattform oder gibt es da eine bestimmte Seite im Internet, wo man mal gucken kann oder so?
Ich sag mal so, wenn einer von euch oder eine von euch sehr interessiert seid, auch K-Pop mitzumachen, diese Seite von koreanischen Managements, die haben meistens auch auf Englisch übersetzte Seiten.
Okay.
Da kann man auch auf jeden Fall mitfolgen, ob Casting auch weltweit stattfindet. Ja, in Frankreich, in Deutschland sogar, gibt es auch manchmal. Oder es gibt auch so ein wie der SDS in Korea, auch so eine Casting-Sendung.
Ja.
Die machen auch manchmal so ein Vorcasting, auch im auch weltweit. Ja, sowas könnte man auch mal mitfolgen, aber da würde ich auf jeden Fall erstmal raten, vielleicht ein bisschen Koreanisch zu lernen.
Aha.
Weil ich habe auch ein bisschen solche Sendungen geguckt, ist auch sehr interessant, wenn jemand aus Deutschland halt in K-Pop zuständig, also tätig sein möchte.
Ja.
Genau. Und ja, also man kann schlecht Koreanisch, da versteht man sich halt kaum, ne?
Ist das eine schwierige Sprache, das zu lernen?
Zu dieser Frage muss ich immer ein bisschen vergleichen mit Chinesisch und Japanisch. Koreanisch ist für mich, in meiner Ansicht, tatsächlich die leichteste Sprache von den dreien, weil ich finde, Koreanisch ist eine wissenschaftliche Sprache.
Okay.
Das heißt, ist wirklich so, wenn man jetzt 2-3 Stunden Zeit nimmt, wirklich mal die Alphabeten man liest. Man kann wirklich in 2-3 Stunden ein koreanisches Buch lesen, ohne zu verstehen. Aber zum Aussprache und Schreiben, sowas, das ist wirklich leicht.
Aha.
Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die lernt man halt nach Zeit.
Okay.
Ja. Finde ich zumindest.
Wir haben ja bald Ferien, Timo. Ja, wer weiß ja, was wir zu tun haben. Ein bisschen koreanisch
lernen. 2-3 Stunden, hast du gesagt. Das glaube ich nicht, dass ich das könnte.
Weißt du?
Okay. Nächsten
Competition.
Ich habe auf jeden Fall zu Hause, ich habe früher in der Schulzeit auch mal über Koreanisch einen Vortrag gehalten. Ich habe so eine Tabelle aus Konsonanten und Vokalen und diese Mischung und wie man so schreibt, das ist wirklich leicht.
Okay.
Ja.
Okay. Ah, cool.
Ja. Oh. Es denkt schon in mir, wann ich denn 2 Stunden Zeit habe, mich da mal mit zu beschäftigen. Du sitzt ja mit den Füßen im Pool oder am Strand, da hast du doch genug Zeit. 2 Stunden? Schaffst du das? Du saß. Komm, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir den Podcast vorproduzieren, damit wir nach den Ferien...
Okay, dann gebe ich jetzt mein Bestes.
Mach das
mal. Und guck mal, wie gut ich dann. Und dann kann ich, aber ich bin ja zu alt jetzt. Ich brauche mich ja nicht mehr bewerben.
Noch für euch.
Man, das Lernen hört nie auf. Und das wer stimmt. weiß, wofür du das mal brauchst.
Ja, das ist allerdings wahr.
Es macht, Lernen macht einen nie dümmer.
Das stimmt.
Immer nur schlauer.
Ja.
Ja. Dann werde ich mir mal. Koreanisch für Dummies, gibt's das?
Bestimmt.
Das werde ich mal durcharbeiten.
Oder? Wenn du Hilfe brauchst, kann ich auch helfen.
Ja, gut, super. Das ist mal Nachhilfelehrer.
Oh, das schreit ja schon nach einer neuen Folge irgendwann im Herbst, wo wir dann auf Koreanisch was vorsagen müssen und du musst uns dann hier vor aller Welt, darfst du uns dann korrigieren oder?
Das wird lustig.
Man könnte ja schon mal damit anfangen gehen, indem man mal koreanisch essen geht.
Mhm.
Eine Speisekarte angucken.
Kannst du alle Sprachen? Also du sprachst ja gerade noch von Japanisch und Chinesisch.
Nein.
Okay.
Ich kenne vielleicht so ein paar so Hallo oder ich liebe dich sowas.
Okay.
Aber nee.
Ja,
ich hätte das mal machen können, aber nee, ich habe es mal sein lassen, weil ich schon wusste, dass meine Zukunft in Deutschland
liegt. Ja. Ich mehr auf Deutsch und auf Musik. Ja.
Und Französisch.
Ja. Ah, Französisch ist auch
schön. Ja, weil
das ist eine schöne Sprache.
Ja, und vor allem, ich bin ein großer Fan von Céline Dion.
Ah.
Ja, wollte gerne ihre französischen Lieder mal verstehen.
Mhm.
Ja.
Cool.
Ja, mega spannendes Thema.
Das fängt ja jetzt genauso an, du bist genauso offen für Musikinstrumente wie für verschiedene Musikrichtungen. K-Pop ist eine davon.
Genau.
Und du magst aber alles andere genauso.
Genau. Ich mag alles, was ich mag.
Mega cool.
Ja.
Mega cool. Finde ich total toll, so offen durch die Welt zu gehen und offen zu sein für alles. Finde ich total klasse.
Mhm.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie seht ihr das denn? Habt ihr euch schon mal mit K-Pop auseinandergesetzt?
Könnt ihr Koreanisch? Könnt ihr uns Nachhilfe geben vielleicht?
Ja, also berichtet unbedingt über eure Erfahrungen zu diesem Thema über unsere Homepage www.timusmusikschule.com/podcast.
Oha, da haben wir ja wieder was angerichtet.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Zusammen mit euch, wenn wir dann auf Koreanisch sprechen.
Oh Gott.
Habt ihr noch was hinzuzufügen?
Ja, dann... vielleicht könnte ich euch kurz mal beibringen, wie man auf Koreanisch Tschüss sagt. Das ist allerdings eigentlich das gleiche wie Hallo.
Mhm.
Ist eigentlich nicht so schwer. Versuch mal zu sagen Annyeong.
Annyeong.
Genau, ganz korrekt. Das war 100% richtig.
Annyeong.
Genau, das ist bei uns sowohl Hallo als auch Tschüss. Können wir auch Annyeong sagen. Tschüss, tschüss.
Ja, Annyeong.
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 Schluck. Wir senden euch auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße und sagen wie immer bis die Tage keine Frage und schauen mit V. Der
Jun,
die
Heike
und Demo.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao.
Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.